Ja, ist das laut genug? Kommt so langsam? Ja, das stimmt, was Marco gerade sagte. Ich kann euch nichts geben. Ich habe mich zwar vorbereitet, aber ich gehe davon aus, dass er euch erfüllt. Und ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal so geht im Leben als Christen. Ich habe das gerade in der ersten Stunde mal auch so kurz erlebt. Da hat man den Eindruck, hier drin platzt etwas. Warum? Weil es voll ist. Und dann fragst du dich, was ist das? Aber das ist gerade so das, wenn man dein Herz öffnet und den Heiligen Geist reinkommen lässt. Und er füllt und füllt und füllt, aber es platzt nichts. Es ist nur erfüllt. Und das ist ein so, sag ich mal so, erfüllendes Gefühl und ein zufriedenstellendes. Und das sollte nicht nur hier in der Gemeinde sein, das sollte man auch mal zu Hause erleben. Ich habe das auch zu Hause schon mal. Und das ist einfach ein Gefühl, wo man sich zurücklehnt und das genießt. Aber es gibt auch die anderen Momente, wo es leer ist. Und dann frage ich mich, warum ist das leer? Weil ich mich mit zu vielen Sachen, mit anderen Sachen beschäftige. Und dann kann das gar nicht erfüllt werden. Und dann muss ich mich wieder öffnen, zurücklehnen und sagen, so, jetzt fühle du, Herr. Ja, wie Marco schon angekündigt hat, wir sind in der Predigtreihe bei Kapitel 2. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr in dieser Woche mindestens 5-mal den Jakobusbrief durchgelesen habt, oder? Ja, ne? Jeden Tag einmal. Alex, sehr gut, 5-mal. Ja, einmal habe ich den dann auch nochmal durch, aber ich habe bestimmte Kapitel dann nochmal und nochmal. Ist klar, ich habe mich vorbereitet dafür, da muss ich ein bisschen anders dran gehen. Aber es macht wirklich Sinn. Und bei jedem Mal merke ich, da ist immer noch eine kleine Lücke geblieben. Wie war das nochmal da? Und dann guckt man nochmal nach. Und das ist gut so, dass man sich damit beschäftigt. Denn wir haben heute Kapitel 2 und da will Jakobus uns einiges mitteilen, was damals eigentlich präsent war und ein bisschen zu begradigen war. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir heutzutage das auch noch haben könnten. Vielleicht nicht in der Form, wie das damals war. Aber es gab damals Reiche und Arme und die gibt es auch heute. Es gibt Menschen, die sehr reich sind und es gibt auch Menschen, die sehr arm sind. Und ich habe mich immer gefragt, ja, ist das schlimm, ist das verboten? Darf man nicht reich sein? Darf man nicht arm sein? Aber das kommt ja durch den Sündenfall, ist das auch gekommen, dieses arm und reich zu sein. Und es ist nicht verboten, reich zu sein. Aber es ist auch keine Schande, arm zu sein. Die Frage ist nur, wie komme ich zu Reichtum? Ist das durch Wuchertätigkeiten oder sonstige Schummeleien oder habe ich dafür gearbeitet? Und arm zu sein ist keine Schande, weil man kann in Armut fallen aus irgendeiner Situation. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und da ist jetzt gerade für heute so das Thema, das Hauptthema, und ich würde mal kurz den ersten Abschnitt lesen. Man könnte dieses Kapitel dann in zwei Bereiche dann aufteilen. Dann lese ich mal Kapitel 2 von 1 bis einschließlich 13 und anschließend das nächste. Meine Brüder, habt den Glauben des Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring in prächtigem Kleid, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Kleid herein. Ihr seht aber auf den, der das prächtige Kleid trägt und sprecht, setzt du dich bequem hierher und sprecht zu dem Armen, stehe du dort oder setze dich unten an meinen Fußschemel. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet, unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte, lästern nicht sie den guten Namen, der über euch angerufen worden ist. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übeltäter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist alle Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht ehebrechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht ehebrichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Ja, wenn wir uns diesen Abschnitt mal anschauen, dann war das für damals eine Realität, wo wir heute sagen könnten, ja okay, muss man unbedingt arm oder reich nur anschauen oder kann man auch was anderes noch für unsere heutige Zeit hineininterpretieren. Wenn man jetzt Deutschland einfach oder europäischen Westländer hier, dann kann man ja auf den ersten Blick nicht erkennen, ist er reich, ist er arm. Es sei denn, er zeigt das wirklich. Also er möchte sich präsentieren. Aber ansonsten haben wir alle das, was wir brauchen. Und grundsätzlich brauchte ja Jesus nicht auf diese Welt zu kommen, um da mal Tote aufzuwecken oder Wunder zu tun. Weil interessant ist, direkt zu Anfang, und das geht ganz schnell bei Jakobus, der schreibt, habt den Glauben Jesu Christi. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das? Brauchte Jesus einen Glauben? Und dann kommt man irgendwo, wenn man sich das näher anschaut, Jesus hat den Glauben gebracht, den wir annehmen sollten. Und wenn wir uns mal anschauen, was ist dieser Glaube? Der Glaube, den Jesus bringt. In Johannes 3,16, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn in Lukas 5,32 sagte, Starke brauchen keinen Arzt. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu Buße. Und dann merken wir, was Jesus eigentlich gebracht hat. Diesen Glauben. Es hätte gereicht an sich, weil Propheten gab es, die haben Tote auferweckt. Es gab Propheten, die haben Wunder getan. Egal in welcher Form, wenn wir zurückdenken an das Alte Testament, dann ist einiges passiert. Aber es konnte keiner sterben für Sünden, um dann Vergebung zu erreichen. Nur er konnte das tun und dafür ist er gekommen. Aber das andere hat er noch dazu gebracht. Er hat ja auch dem einen schon mal gesagt, stehe auf und wandle. Ich sage dir, du wirst gesund. Aber weil ich dich gesund mache, zeige ich euch, dass ich Sünden vergeben kann. Das hat er den Pharisäern dann nochmal vorgetragen. Der Nachweis dafür. Was bringt Jesus? Diesen Glauben. Und dieser Glaube ist eigentlich die geschlossene Liebe. Wenn man sich das als Kugel vorstellt, dann ist das eine geschlossene Kugel voll Liebe und die beinhaltet Frieden, Freude, Barmherzigkeit, Sanftmut, Langmut, Freundlichkeit. Man könnte noch einiges aufzählen. Man hört erstmal nicht damit auf, aber es ist Liebe, die Liebe Gottes, die Liebe unseres Herrn, der gekommen ist, einfach für uns zu sterben. Ich sollte da auch mal eins weiter, ne? Der Lenny sollte mich erinnern, aber ich habe da nicht hingeguckt. So, welche muss ich jetzt drücken? Den nächsten. So, ja. Und dann zieht er direkt die Spanne und zeigt, den Glauben Jesus zu haben. Und dann zeigt er auch, warum. Unser Herr der Herrlichkeit. Dann zeigt er direkt der Herr, der in der Herrlichkeit schon ist. Er hat das vollendet, er hat das abgeschlossen. Es ist eine abgeschlossene Tätigkeit gewesen. Er ist gekommen, ist gestorben, aber er ist jetzt in der Herrlichkeit. Und wenn wir uns das mal nur ganz kurz anschauen, was ist das für eine Herrlichkeit? Das ist etwas, was wir gar nicht mit unseren Augen schauen können, zu lange schauen können. Er hat es nur mal ganz kurz den Jüngern gezeigt auf dem Berg der Verklärung. Da waren die drei Jünger, Petrus, Jakobus, Johannes. Und als die Herrlichkeit Jesu gesehen haben, haben sie die Augen geschlossen. Die konnten das nicht lange ertragen. Die haben es nur gesehen und haben gesagt, wow, Das ist etwas, was uns einfach nur flasht. Er hat das kurz gezeigt und dann ist das wieder verschwunden. Und sie konnten ihre Augen auftun, wieder in der Realität, aber sie waren nicht mehr ganz bei klaren Sinnen. Das Gleiche hat er auch dem Paulus gezeigt, einige Jahre später. In dem Strahl, dass er ihn so weit gebracht hat, dass der nicht einmal mehr sehen konnte, 3 Tage lang. Also diese Herrlichkeit, das ist etwas ganz Besonderes. Und das müssen wir uns einfach nur mal vorstellen. In der Offenbarung wird das nochmal dann deutlicher beschrieben, was Johannes da gesehen hat. Und das finde ich einfach nur großartig, wenn man sich das vorstellt. Er ist gekommen als ganz normaler Mensch, stirbt am Kreuz, wird auferweckt und dann in seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, die er vom Vater bekommen hat. Und dann geht er ganz direkt wie mit einem Axtschlag auf den Stamm und sagt, ohne Ansehen der Person. Und dann erklärt er den Unterschied, wenn wir jetzt jemanden hier aufnehmen würden in der Gemeinde als einen Armen oder einen Reichen. Wenn wir da einen Unterschied machen, wir sehen, dass der besser gekleidet ist, wir sehen, dass der vielleicht intelligenter ist und er hat gute Sprüche drauf und der ist anders und wir laden ihn direkt, ne, an den Tisch vorne. Komm, setz dich hier hin, du verdienst das dahin. Und der andere, komm, da hinten ist auch noch ein Platz frei. Ne? Die Art. Es geht da jetzt nicht direkt, wenn das damals so war, müssen wir das einfach übertragen. Heutzutage könnte sein, dass wir in anderen Bereichen das machen. Und das verurteilt er. Und er sagt einfach, dass wir diese Gedankengänge gar nicht in uns zulassen. Wenn die kommen, dass wir die sofort verdrängen. Denn Gott, der Herr, er sieht mit anderen Maßstäben. Und wenn man jetzt bei Arm und Reich nochmal zurückkommt, man könnte übertragen, dass zum Beispiel für heutige Zeit Geschwister, die vielleicht schnell sind in ihrem Denken, ihrem Handeln, andere sind langsam. Gestern zum Beispiel haben wir bei K5 sehen können, da gibt es Leiter, die dann wirklich sowas von hyperaktiv sind und die nach vorne ziehen. Da ist nichts Falsches dran, da ist sehr gut. Und andere, die sind sehr langsam, träge. Und dass wir da auch gedanklich vielleicht ein Urteil fällen. Da sollten wir wirklich aufpassen. Es gibt solche, die leidenschaftlich sind und andere, die sind gleichgültiger. Dass man da einen Ausgleich schafft und nicht mit solchen bösen Gedanken sich direkt zulässt und sagt, ja okay, ich werde das jetzt entsprechend beurteilen. Denn diese Art zu beurteilen, das haben wir letztens noch gehört, als Philipp das vorgestellt hat, der Kern ist die Begierde. Ich habe lange überlegt und gesagt, ja, woher kommt sowas? Aber das ist die Begierde, die ganz zu Anfang bei Adam und Eva von dem Teufel in den Menschen gelegt wurde. Und seither ist diese Begierde, die uns quält und die uns immer wieder anfechtet. Und wir müssen damit lernen, umzugehen. Wenn wir grundsätzlich, was brauchen wir zum Leben eigentlich? Da sagt selbst die Bibel in 1. Timotheus 6, Vers 8, dass wir eigentlich Grundbedürfnisse haben und das ist Nahrung und Bekleidung. In 1. Timotheus 6, Vers 8 steht das. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Ist leicht ausgesprochen, reich gelesen. Wie geht es uns, wenn wir das so lesen und damit unsere Realität ein bisschen konfrontieren? Und sagen wir, ja, es ist gut, aber mehr ist schon besser. Also meine Vergangenheit, ich sage mal so, ich habe auch Zeiten, wo ich sagen kann, arm, wo wir als Familie arm waren. Und ich muss sagen, ich bin dankbar jetzt, dass wir nicht mehr in dem Zustand sind, denn es ist leichter. Aber ich weiß das zu schätzen entsprechend, vielleicht immer noch nicht genug. Aber es gab zum Beispiel im Jahr 1970, da waren wir mit 10 Kindern und die Eltern überschwemmt worden in einer Kleinstadt. Da hatten wir ein Haus aufgebaut, das gerade mal 6 Jahre alt war. Und innerhalb von 2 Stunden stand das Wasser wirklich auf Deckenhöhe. und wir gerade mal so noch geschafft, auf das Dach zu klettern und unser Leben zu retten. Und das nachts um 12. Und das war innerhalb von, sage ich mal so, dieser Stunde, war das ganze Hab und Gut kaputt. Wir haben 60 Zentimeter Schlamm, wisst ihr, was Schlamm heißt? Schlamm, aus dem Haus rausgeschoben. Diese Möbeln, die Bekleidung, das war alles nicht mehr zu gebrauchen. Das musste alles weg. Von den 10 oder 12 Leuten, die wir da waren, war ich der Einzige, der ein paar Klamotten anhatte, als normale Klamotten, das heißt die Schuluniform. Meine anderen Geschwister, meine Mutter, die hatten alle noch Schlafanzug an. Und so sind wir 2 Tage später dann durch die Straßen gelaufen. Ja, das war so eine Zeit, die war hart, aber da waren Geschwister da. Und die haben gesagt, ihr kommt zu uns. Wir sind umgezogen, wir sind dann auf Familien aufgeteilt worden. Wir hatten dann alles zu essen. Also ich kann nicht sagen, dass ich irgendwann mal gehungert habe. Und das ist Gnade. Ich habe nie gehungert, auch in Rumänien nicht. Wir hatten immer satt zu essen. Ich will das nur einfach so mal gegenüberstellen. Und dann kommt man hierhin und man hat alles und mehr noch, wesentlich mehr. Und man ist doch manchmal unzufrieden. Und das möchte ich nur einfach so, dass wir uns das mal vor Augen nehmen und einfach uns reflektieren. Wie gehen wir damit um? Achten wir dann noch auf den anderen? Denn ganz schnell wird man zu einem Richter mit bösen Gedanken. Und das ist diese Begierde, die eigentlich dann so hochkommt. Und wenn wir diese pflegen, dann kann es durchaus sein, dass da eine Sünde entsteht. Wenn wir die aber begraben und sofort beseitigen, dann ist man wieder frei. Deshalb können wir das mit unserem Denken beeinflussen. Ja, und da kommt er sofort, Jakobus, mit dem einen bekannten, sehr bekannten Vers. Also es ist eigentlich so, dass in der Bibel steht er mindestens 9-mal, habe ich von irgendeinem Prediger rausgehört, dieser Vers, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und er nennt das hier, Jakobus nennt das sogar das königliche Gesetz. Wow. Warum? Weil Jesus selbst sagt, wenn du dieses Gesetz, wenn du das erfüllst, dann hast du ja alles schon erfüllt. Aber es reicht ja, wie es auch hier steht, es reicht, wenn du in einem dieser einzelnen Punkte strauchelst. Dann bist du schon ein Gesetzesübertreter. Und dann hast du schon verloren. Und das ist schon interessant, warum immer wieder dieser Vers zitiert wird, damit wir lernen. Wie gehen wir damit um? Wenn ich jetzt jemanden fragen würde, was heißt das für dich? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was bedeutet das für dich, den anderen lieben? Gestern kam so der Spruch, guck einmal an deine Rechten und dann kannst du sagen, wow, das ist das Beste, was mir heute begegnet ist. Aber die Reihen sind ja nicht so voll, dann könnt ihr auch zur Linken gucken, ihr könnt auch nach vorne und nach hinten gucken. Das sind alle dein Nächster. Wie gehst du mit dem um? Welche Gedanken laufen durch deinen Kopf, wenn du den einen siehst oder den anderen siehst? Hebst du den höher als den anderen? Tust du den in Schubladen? Wir sollten lieber ein Paternoster haben. Ein Paternoster ist so ein Schrank, der immer wieder so rotiert. Und gerade der jetzt als Nächster ist, ist in deiner Höhe, auf deiner Augenhöhe. Und dann guckst du dir den an und mit dem kannst du dann umgehen. Dass wir da nicht ein Schubladensystem haben, sondern ein Paternoster eher. Finde ich besser. Ja, damit wir wissen, was das bedeutet, meinen Nächsten lieben. Und damit wir das ein bisschen so mathematisch zurück in der Formel versetzen, lesen wir Epheser 5,29. Und da steht, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es. Und dann gibt er das tolle Beispiel, wie auch der Christus die Gemeinde. Und das lässt dann die Formel zurückrechnen und sagen, was tue ich für mich, damit ich dem Nächsten auch das tue. Und da ist ganz klar geschrieben, er nährt und pflegt das. Ich nähre mich und ich pflege mich. In der Regel tue ich das. Ich habe auch mein Problem, mich selbst zu lieben. Ich weiß es. Es gibt Tage, da ist das okay. Und es gibt Tage, da mag ich mich nicht. Warum? Weil ich irgend bestimmte Anforderungen nicht gewachsen bin. Dann sage ich, Mist. Ich muss aber lernen, mich selbst zu lieben. Und das steht da ganz klar. Wenn jetzt nähren und pflegen, das bezieht sich jetzt nicht oder beschränkt nicht nur auf mich nähern und mich, bin ich schon wieder ein zurück. Ihr müsst mich entschuldigen, ich bin da ein bisschen, nicht immer so auf Zack. Ja, mich nähern und pflegen, das kann man auch anders übertragen. Wenn ich meinen Nächsten sehe, dass er irgendwie eine Not hat, eine Unterstützung braucht, dass er eine Ermahnung braucht oder eine Ermunterung, dass ich ihm das einfach biete, dass ich dafür da bin und mich für den Nächsten interessiere. Deshalb sage ich, es ist nicht einfach, aber wir sollten das lernen. Aber wie können wir jetzt den Nächsten lieben? Ich meine, da kann jeder, auch Ungläubige, können das. Ne? Sie nähern sich, sie pflegen sich. Aber ist das jetzt das, was hier der Jakobus meint, wenn er das sagt? Dann ist das ein ganz anderer Ursprung. In diesem Gesetz steht, in 5. Mose 6,5, steht ja noch ein Vers davor. Und der ist der wichtigste. Den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und das ist ja in sich die Basis. Wenn wir diese Quelle nicht haben, dann können wir uns um das andere bemühen. Es funktioniert nicht so sauber. Das funktioniert gar nicht an sich als echt. Das ist dann eine Form. Aber wenn ich gelernt habe, Gott mit ganzem Herzen, aus meinem ganzen Verstand, mit meiner ganzen Seele und mit meiner ganzen Kraft zu lieben, da ist etwas, was von Gott kommt. Eine Liebe, von der wir uns erfüllen lassen müssen. Und dann funktioniert das. Dann können wir diese Liebe auch weitergeben. Und wenn wir nicht lernen, einfach, dass wir uns erstmal lieben müssen, wir müssen das lernen, dann können wir auch das einem anderen geben. Aber das ist so ein, manchmal sagt man, ein Widerspruch in sich. Oder manche sagen, wenn ich mich liebe, das ist nicht in Ordnung. Doch, das ist sehr in Ordnung. Denn wenn ich mich liebe, heißt das nicht Selbstsucht. Selbstsucht ist dann eine Stufe weiter. Wenn ich nur noch auf mich schaue und den anderen gar nicht mehr vor Augen habe, da bin ich dann so kurzsichtig, dass ich nur noch mich sehe. Und alles nur noch um mich. Und wenn andere noch da sind, dann beklage ich auch das noch, dass es nur um mich geht und dass ich so arm dran bin. Aber wenn ich gelernt habe, mich zu lieben und ich erfüllt bin von dieser Liebe durch Gott, dann kann ich das auch anderen geben. Dann bin ich präsent. Und das ist auf einer gleichen Ebene, nur hintereinander. Also man braucht da nicht die Nächstenliebe vor der Eigenliebe zu setzen. Also Gott steht drüber, dann kommt die Nächstenliebe. Also ich muss mich selbst lieben, damit ich den Nächsten lieben kann. Also auf gleicher Ebene, nur direkt dahinter. Aber nicht tiefer oder höher. Und das finde ich ganz interessant. Manche sagen deshalb, es ist Selbstsucht. Ist es aber nicht. Ich darf mal kurz erwähnen, das Gebet des Jabez in 1. Korinther 4, wollen wir mal das kurz, 1. Chroniker. So. Vers 10 lesen wir. Und Jabez rief den Gott Israel an und sagte, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhältest, dass kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Ist das Selbstsucht? Ich glaube nicht, also ich bin überzeugt nicht. Denn er betet ja nur um etwas Gutes. Er bittet um etwas, das sein Bereich sich erweitert. Wenn es mir gut geht und ich das weitergebe, dann kann auch eine Gemeinde wachsen, dann kann eine Gemeinde stark werden. Und das ist, auch wenn es nur ein Vers oder zwei Verse hier sind, hat das eine ganz besondere Bedeutung für uns, dass wir das lernen. Denn es gibt viele Religionen und es gibt viel, sage ich mal so, Gesetzlichkeit. Und sowas kann uns hemmen, Sowas kann uns bremsen von diesem, was wir sich selbst lieben und anderen zu geben. Das bremst uns so weit, dass wir manchmal gelähmt sind, gefesselt sind. Ich darf nicht das. Nein, es geht gar nicht darum, ich darf nicht das, sondern ich möchte nicht das. Und das ist das, wo ich sage, es soll nicht nur an unserer Fassade bleiben, sondern das soll durchgehen. Wir sollen Christen sein, die nicht nur an der Oberfläche etwas rausstrahlen, sondern durch und durch. Das ist wie Fliesen. Als ich Fliesen gekauft habe, mich da ein bisschen so drum mit beschäftigt und habe dann gesehen, ja, warum ist die so billig und die so teuer? Und da gibt es wirklich Fliesen, die haben nur an der Oberfläche so eine Glasur, die sieht super aus. Sobald da aber nur ein kleiner Piekser dran kommt, ist da nur ein Trägermaterial, der sehr weich ist, nichts trägt. Dann gibt es die andere Fliese, die teurer ist, die ist dann durchgehend Stein. Und die ist stabiler, die selbst wenn ein Piekser dran ist, siehst du das nicht sofort, weil es ist die echte Farbe da. Und das macht einen Unterschied. Und das sollte auch uns unterscheiden, dass wir durch und durch Christen sind. Dass wir das in unserem Leben auch wirklich so ausstrahlen, dass das auch authentisch ist. Und das möchte ja der, dass wir wirklich das genießen. Und das müssen wir lernen. Dass dann damit auch unser Reden, unser Handeln sich deckt. Es wird nicht 100% immer sein, weil wir sind noch Menschen. Aber es soll sich so decken, dass wirklich andere sagen können, ja, die Wurzel, die stimmt, die kommt von oben. Und er hat das Leben, er hat das begriffen. Denn wenn wir sehen, dass unser Bruder Not hat und wir drehen uns um und sagen, wow, wie schön draußen ist, dann hilft das dann dem nicht, steht hier auch. Der wird nicht gesättigt, wenn ich meine Augen verschließe und er hungert. Da muss ich mich öffnen, da muss ich alles, meine Kammer aufmachen und sagen, hier, ist mehr als genug, komm, du kannst dich sättigen. Und das sollte unsere Haltung sein, egal in welchem Bereich. Denn wir sind ja berufen zur Freiheit. Wir haben gerade vorhin noch gehört, wie die gesagt hat, wie frei sie geworden ist in diesem Zeugnis. Sie hat gesagt, wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran. Und das macht den Unterschied. Nicht besser, aber besser dran. Warum? Weil unsere Quelle da kommt, wo das nie aufhört. Also unser Reden sollte auch unser Handeln sein. Dass das unser Bestreben ist. Denn so werden wir auch dann die Freiheit genießen. Denn so wie wir andere behandeln, so können auch wir behandelt werden. Das ist ein Gesetz der Freiheit. Und das gibt der Herr uns auf jeden Fall in allen Bereichen. Dass wir uns nicht schämen brauchen, sondern wenn wir fallen, und ich glaube, jeder hat schon mal Momente, wo er fällt, dass wir wieder aufstehen und weitergehen. Denn Barmherzigkeit ist eine Stärke, die der Herr eigentlich so auch reingebracht hat. Und diese Barmherzigkeit, die sollte eine Überzeugung sein von uns, also feste Überzeugung. Aber es soll keine harte sein. Es soll eine sanfte Handlung sein. Und das macht das aus. Wenn die Autoreifen aus Stahl wären, dann hätten wir auch ein Problem. Aber die sind aus Gummi. Die nehmen so viel auf, wir glauben es gar nicht. Aber die nehmen so viel auf, damit es uns gut geht. Und so ist auch ein Christ, der Barmherzigkeit übt. Ja, das ist so meine Art jetzt. Ich lege das aus. Ich weiß nicht, wie gut oder wie perfekt sowas ist, aber ich möchte nicht, dass vielleicht jemand mich hinterher so behandelt wie zum Beispiel die preußische Bibelauslegung. Ich weiß nicht, kennt jemand preußische Bibelauslegung? Ne? Noch nie gehört? Ich habe es von einem älteren Prediger auch gehört und der sagte, ja, er ist da in Preußen auch geboren und die preußische Bibelauslegung, die sah so aus, da gab es einen Dorflehrer und wie das so ist, Klasse 1 bis 8, da hat er jeden jeweils unterrichtet und dann irgendwann kam Religion, da haben sie alle gleichzeitig das Thema und da hat er irgendwann mal, kam er zu dem Punkt, da hat er die Stelle, wo den Kindern vorgetragen, wo es heißt, und wenn die eine rechte verpasst, dann bietet ihm auch die linke an, ne, damit er die auch eine verpasst. Und der Junge, der geht nach Hause und sagt, hey Papa, der Lehrer hat uns heute in Rede gesagt, also wenn du eine auf die rechte Backe kriegst, dann biete auch die linke direkt, damit du da auch noch eine kriegst. Sagt er, was fällt dem ein? Der ist ja nicht mehr ganz bei Sinn. Dem muss ich was erzählen. Ja, und wie das so kommt, dann der Bauer auf dem Feld. Lehrer, der läuft auch da vorbei, sieht den Bauer, die kennen sich gut. Und dann geht er, na, wie geht's dir? Und der, hey, Moment, du bist gut, dass du jetzt da bist. Ich muss dich was fragen. Hör mal, du kannst doch nicht sowas bringen. Wenn einer dir auf die rechte, dann hau ihm auf die linke. Das geht nicht. Ich probier's mal. Und hau dem Lehrer eine voll in die rechte, ne? Und sag so, damit wir wissen, dass es auch klappt, hau ich dir noch eine auf die linke. Ja, und wie der Lehrer so, der war auch direkt der kannte die Bibel und hat gesagt, okay, dann ich habe noch was. Und zwar mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir auch gemessen werden. Und klatsch, dem einen auch noch drauf. Und einen drauf, sagt er, und noch einen drauf. Ne? Und so fängt das an, die kämpfen da auf dem Feld. Da kommt der Gutsherr vorbei, gerade mit seinem Johann noch daneben. Und sagt, hey, was machen die? Die bringen sich um. Geh mal schnell gucken, hol die auseinander. Ja, da Johann schnell läuft da, guckt. Kommt dann ganz gelassen zurück und sagt, hey, was machst du? Nimmst du sie nicht aus? Nee, sagt er, ist kein Problem, auch keine Gefahr, die sind nur gerade, sich gegenseitig die Bibel auszulegen. Ja, das möchten wir nicht. Ich sage immer, die Einstellung muss die sein, wir wollen ja was draus lernen und nicht dem anderen etwas vorschreiben. Ne? Wir wollen für uns lernen und das auf andere übertragen, aber nicht dem anderen vorschreiben. Deshalb bitte ich, ein bisschen mit Nachsicht mit mir umzugehen. Ja, wir kommen zu dem zweiten Bereich, denn die Zeit, die eilt ja voran. So, jetzt kennt ihr auch die preußische Bibelauslegung. Im zweiten Bereich kommt ja ein ernstes Thema. Deshalb habe ich das im Vorfeld mal gesagt, weil meine Überzeugung ist zu diesem zweiten Bereich, wo es heißt, Prüfung der guten Werke. Glaube ohne Werke ist nutzlos. Und dann wird man wirklich ein bisschen nachdenklich. Ich bin zumindest nachdenklich geworden, habe mich gefragt, was heißt das? Wenn ich jetzt keine Werke habe, dann bin ich nicht errettet. Oder wenn ich keine Werke tue. Und ich würde mal sagen, ich bin der Überzeugung, das, was er jetzt hier bringt, ist auch wirklich so. Nur Glaube allein bringt dich nicht ins Reich der Himmel. Okay, wir lesen mal den kurzen Abschnitt. Was nützt es, meine Brüder, ab Vers 14, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glaube, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihm, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber auch nichts, das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkt und der Glaube aus den Werken vollendet wurde und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Und dann kommt zusammenfassend, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ja, ich glaube, grundsätzlich kann ich nicht sagen, du bist errettet, du bist nicht errettet. Aber darum geht es gar nicht hier, dass ich irgendwie ein Urteil fälle über Menschen, die sagen, ich bin bekehrt, und dass ich sage, ja, das stimmt oder das stimmt nicht. Es geht nicht darum. Es geht darum, dass jeder sich selbst hier reflektiert. sich selbst anschaut. In 1. Kapitel 1 haben wir ja letztes Mal auch gehört, da steht, es ist wie ein Mann, der vor dem Spiegel geht, sich betrachtet, dreht sich um und er weiß nicht mehr, wie er aussieht. So ist das auch hier, dass wir vor dem Spiegel gehen und dass wir einfach uns reflektieren und sagen, das stimmt. Ich habe zwar gesagt, ich habe Glaube, ich habe keine Werke. Was fehlt mir? Dann fehlt da was. Und der Unterschied ist der, der Glaube aus dem Verstand rettet uns nicht. Das muss erstmal ins Herz rutschen. Und wenn wir da in dieser Überzeugung sind und diese Annahme, wir haben Jesus angenommen in unserem Herzen, nur im Verstand zu sagen, ich glaube, das hilft nicht weiter. Das bleibt dann da stehen, an der Oberfläche. Und deshalb bringt er auch dieses krasse den Vergleich, zu sagen, ich habe Glaube, denn selbst die Dämonen glauben und zittern. Wenn wir uns mal anschauen in den Evangelien, wie Jesus dann immer wieder Menschen begegnet, die besessen waren. Und plötzlich schreit irgendein Mensch da, wieso kommst du jetzt schon hier unter uns? Ich weiß, wer du bist. Du bist Christus, der Gesalbte Gottes. Der wusste das. In dem Sinne glaubte er ja, er wusste das, dass Jesus ist. Aber er hat ihn nicht angenommen. Er war auf Ablehnung. Und das ist der Unterschied. Viele Menschen sagen, ich glaube an Gott, glauben aber nicht an Jesus. Sie nehmen ihn nicht an. Und das ist das Entscheidende. Und wenn das der Fall ist, dass wir den wirklich aufnehmen, dann ist da ein Automatismus. Gott hat das so eingerichtet, dass jeder, der im Herzen an Jesus glaubt, wird versiegelt. Der bekommt die Versiegelung. Das ist der Heilige Geist. Und jeder, der den Heiligen Geist in sich hat, er kann noch so oft fallen. Er steht wieder auf und geht weiter. Und dieser Heilige Geist, der hat ja eine Aufgabe. Der möchte uns erfüllen und möchte auch unser Leben danach ausrichten. Und da kommen automatisch die guten Werke. Die kommen nicht aus uns selbst, die kommen durch den Heiligen Geist. Und da sollten wir uns wirklich, wie ich gesagt habe, vor dem Spiegel stellen und sagen, ist das bei mir so? Oder tue ich auch nur Aktivität? Also ich kann auch aktiv sein. Viele Menschen, die nicht an Jesus glauben, sind sehr aktiv und tun viele gute Werke. Aber aus welcher Quelle kommen die? Kommen die aus dem Herzen durch den Heiligen Geist oder sind das selbst aufgelegte Werke? Und da macht er den Unterschied. Wenn ich aus dem Heiligen Geist das tue, dann habe ich die Zusicherung. Dann bin ich errettet für das Reich der Himmel. Die Dämonen glauben und zittern. Das ist schon erschreckend. Das sollte man sich wirklich vor Augen nehmen. Denn ich habe mich auch dann diese Woche so gefragt, ja, sage ich, wenn keine Werke und dann bin ich nicht bekehrt, der Schächer am Kreuz, der hing ja da so, ne? Was sollte der noch tun? Der hat nur gesagt, du bist Gottes Sohn und du stirbst jetzt ungerechterweise. Ich hab's verdient. Er konnte keine Werke mehr tun. Aber Jesus sichert ihm zu, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der konnte nichts mehr tun. Aber wo guckt Jesus? Hier, in seinem Herzen. Es war eine Überzeugung da, wenn der die Nägel nicht da gehabt hätte, dann hätte er viel getan. Denn da war eine Veränderung. Da hat eine Veränderung stattgefunden, die auch automatisch Werke bewirkt. Vielleicht sagst du dir, ja, ich kann jetzt bei mir nicht so viele Werke erkennen. Vielleicht solltest du einfach durch diese Reflexion beobachten. Es gibt vielleicht viele Werke, die daraus entstehen. Du hast nur noch nicht so sensibel darauf geachtet. Achte mal drauf und du wirst merken, der Heilige Geist verändert dich. Und dann kannst du auch wachsen. Deshalb sage ich ja auch, es muss ja nicht, der Hyperaktive muss nicht, kann den, sag ich mal, den Ruhigen ermuntern. Der muss nicht, der Langsame muss nicht hyperaktiv werden, aber er kann schneller werden. Darum geht es nur. Er sagt ja nicht, der Reiche muss den Armen reich machen. Nein, er sagt, es muss ihm nur das Nötige geben, damit er auch satt ist und angezogen ist. Und das sollte man so ein bisschen übertragen, egal auf welchem Bereich. Denn das ist toter Glaube. Und ich bin überzeugt, dieser tote Glaube, da sagt der Herr selbst, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der kommt. Das ist ja auch in Matthäus 25, wo von den Jungfrauen, die kein Öl in ihrer Lampen haben, die sind auch so, die gehen verloren, weil sie das Öl, den Heiligen Geist nicht in sich haben. Und die können auch keine, in dem Sinne, gute Werke tun. Werke, die für die Ewigkeit bestimmt sind. Und da gibt Jakobus uns auch direkt ein praktisches Beispiel aus der Vergangenheit. Er zitiert Abraham, sein Glaube und seine Gerechtfertigung. Wenn wir jetzt an Abraham zurückdenken, dann können wir sagen, ja, Abraham hat ja auch einiges verbockt. Ja, er hat einiges verbockt, genau wie wir auch. Er war ja auch nur so ein Mensch wie wir. Er hatte nur eine ganz andere Beziehung zu Gott. Er hat eine Nähe gehabt. Er hat mit Gott selbst geredet. Wir können das auch durch den Heiligen Geist. Und bei Abraham können wir sagen, er wurde in dieser Prüfung, wo er seinen Sohn opfern sollte, da wurde sein Glaube auf den Prüfstand gestellt. Wenn wir ein Auto heutzutage auf Leistungsprüfstand stellen, dann wird er verankert an vier kräftigen Seilen und dann wird Motor auf Volldrehzahl gedreht und dann wird geguckt, welche Leistung er hat. Also wesentlich schlimmer war es bei Abraham. Der wurde auch so auf diesem Prüfstand gestellt. Gott hat gesagt, geh hin und opfere deinen Sohn. Und er hat ihn wirklich schon auf den Altar gelegt. Er hat das Messer gehoben. Und dann sieht Gott in seinem Herzen. Er hat die Vollendung der Tat direkt erkannt. Er hat gesagt, wenn ich ihn jetzt nicht stoppe, dann tut er das, weil er an mich glaubt. Und dann sagt er, stopp, ich habe was anderes. Hier, nimm dieses Schaf und dein Sohn kann leben. Den habe ich dir auch zugesagt, den habe ich dir versprochen. Und das finde ich stark. Also Abraham ist wirklich auch nur, weil er dieses getan hat. Er hat geglaubt und er hat automatisch etwas getan. Und er nennt dann auch Rahab, die Hure. Er bezeichnet dann sofort Rahab die Hure, also eine Sünderin. Aber sie hat etwas getan, was sie aus Glauben, hat sie ein Werk getan. Sie hat die Boten dann aufgenommen und auf der anderen Seite laufen lassen. Er hat sie, freigestellt. Ja, und so sind einige Beispiele noch in der Bibel. Und das ist einfach nur als das Beispiel, den Nachweis, dass Gott wirklich das ernst meint. Glaube und Werke. Da ist ein Automatismus, das muss aus dem Herzen kommen. Er sagt nicht, du musst erstmal Werke tun und dann irgendwann kommt der Glaube. Nein, darum geht es gar nicht. Es ist Glaube und die Werke automatisch hinterher. Auf gleicher Ebene, die kommen aus dem Herzen und nicht aus dem Verstand. Es gibt viele Menschen, die glauben nicht an Gott. Warum? Weil er nicht logisch ist. Er ist unberechenbar. Und das finde ich gerade so das Tolle bei Gott. Er ist unberechenbar. Aber er ist treu in seinen Aussagen. Es gibt Automatismen, die er eingeführt hat, wie Glaube, Werke durch den Heiligen Geist. Aber es gibt auch viele Dinge, er geht nicht bei jedem mit der gleichen Formel um. F gleich M mal A. Nein, bei dem ist es unterschiedlich. Er sagt, dich will ich jetzt so verwenden, nutzen, dir etwas zeigen, den anderen anders. Und deshalb sind viele Menschen, die ablehnen. Die lehnen Gott ab. Warum? Weil er unberechenbar ist. Ja, in Vers 26, dann schließt er das Kapitel so: Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ganz einfach. Das ist so. Und das müssen wir einfach so annehmen. Ich frage mal, wer hat von hier im Raum noch nie eine Leiche gesehen? So, live. Gibt es jemand, der noch nie eine Leiche gesehen hat? Also ich kann nur empfehlen, es macht Sinn, auch mal eine Leiche gesehen zu haben. Ich habe schon viele gesehen. Ich habe nicht nur alte Leute gesehen, ich habe junge Leute gesehen. Und dann stehst du davor und sagst, ist das Gott? Gleiche Alter. Und du guckst und sagst, der bewegt nicht mehr. Der tut gar nichts, nichts. Da passiert gar nichts. Da kannst du berühren, da kannst du schubsen, da kannst du was reden, es kommt nichts zurück. Und das vergleicht er hiermit. Ein Leib ohne Geist ist tot. Da kommt nichts. Deshalb auch ein Glaube ohne Werke tot ist. Und deshalb bin ich der Überzeugung, wenn diese Werke in unserem Leben nicht reflektierbar sind, dann sollten wir uns fragen, haben wir wirklich den Heiligen Geist in uns? Und dass wir uns bemühen, dass wir diese Verbindung, diese Beziehung zu unserem Gott aufbauen. Ich möchte keinen damit erschrecken, aber ich finde das schon sinnvoll. Es ist, ich sage mal so, hier in Deutschland ist das normal. Kinder dürfen keine Leiche sehen. Wir haben das öfter in Rumänien erlebt. Warum? Weil da wurden die Leichen im Haus aufgebahrt. Und dadurch passiert sowas. Ich habe aber auch, sag ich mal so, frisch Verstorbene schon mal mitgeholfen. Und das ist ein ganz anderes Empfinden, ein ganz anderes Gefühl bekommt man dafür, was wirklich Leiche oder Tod bedeutet. Danke.